HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Ein Dienstagnachmittag in Hofheim-Langenhain im Taunus. Die Sonne strahlt hell und warm über dem Berghügel außerhalb des kleinen Ortes. Dort erhebt sich ein weißer, imposanter Kuppelbau, majestätisch in das Blau des Taunushimmels. Das herbstlich gefärbte Laub der Bäume umringt das europäische Zentrum der Bahá'í-Religion, das sogenannte Haus der Andacht.
Mitte der 50er Jahre wurde der Platz in Deutschland gewählt. Damals nach dem Zweiten Weltkrieg ja schon eine Besonderheit, dass man Deutschland als Mittelpunkt für das einzige Haus der Andacht von Europa gewählt hat. Und in Deutschland eben mitten im Rhein-Main-Gebiet. Es wurde dann 1960 der Grundstein dafür gelegt und 1964 eingeweiht.
Karin Dimitriou, die Direktorin des Hauses der Andacht, erklärt stolz, dass es 8 Häuser der Andacht auf der ganzen Welt gibt. In Australien, Chile, Indien, Panama, Samoa, Uganda, den Vereinigten Staaten. Und hier in Hofheim-Langenhain im Taunus. Das einzige Haus der Andacht in Europa. Es wird nicht nur von Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet besucht.
Also es kommen natürlich die Mehrzahl der Besucher aus dem unmittelbaren Umkreis, aber aus ganz Deutschland und aus Europa und natürlich auch aus der ganzen Welt. Von Australien, von Amerika, wer auch immer als Bahá'í irgendwie unterwegs ist. Ja, es ist mitten in Europa das Haus der Andacht. Es kommen gerade auch aus den Niederlanden, Benelux und Frankreich, Schweiz und Österreich die Bahá'í und auch mit ihren Freunden.
Die 8 Häuser der Andacht, verteilt auf die Kontinente, sind Orte des Gebets, der Meditation und Besinnung, erklärt die 69-jährige Bahá'í. Sie sind zur Lobpreisung Gottes konzipiert und offen für alle. Die Straßengeräusche bleiben vor dem Gebäude. Nur das Sonnenlicht kommt mit hinein. Durch bodentiefe Fenster erleuchtet es den Kuppelraum. Stühle stehen in Reihen, die Schritte werden durch Teppiche gedämpft. Ansonsten ist die Innenarchitektur eher schlicht. Kein Altar, kein Heiligenbild, keine Kerzenständer oder anderes Lenken vom Wort Gottes ab.
O du gütiger Herr, du hast die ganze Menschheit aus dem gleichen Stamm erschaffen. Du hast bestimmt, dass alle der gleichen Familie angehören.
O mein Gott, einige die Herzen deiner Diener und enthülle ihnen deinen großen Plan. Gib, dass sie deinen Geboten folgen und deinem Gesetz die Treue halten. Hilf ihnen, o Gott, in ihrem Bemühen und verleih ihnen die Kraft, dir zu dienen. O Gott, überlasse sie nicht sich selbst, sondern lenke ihre Schritte durch das Licht deiner Erkenntnis und beglücke ihre Herzen durch deine Liebe.
Niklas Krüger-Kling und Naim Enayati sind zusammen mit der Direktorin in den Bahá'í-Tempel gekommen. Die jungen Männer sind ebenfalls Mitglieder der Bahá'í-Gemeinde, vermitteln mit ihrer Lobpreisung Gottes einen Eindruck von der Akustik des prächtigen Gebäudes. In der Kuppel des Bahá'í-Tempels ist eine arabische Kalligrafie erkennbar, deren Bedeutung Karin Dimitriou später vor dem Gotteshaus erklärt.
Und das ist eine Anrufung, Ya Baha'u'llah auf Arabisch. Im Deutschen übersetzt würde es O Herrlichkeit des Allherrlichen, also eine Anrufung sozusagen bedeutet es. Und das ist der Schlussstein bei diesem Gebäude. Und alle Häuser der Andacht haben diese runde Form. Sie haben alle als Symbol auch für die Einheit 9 Eingänge, quasi als Symbol dafür, dass es für alle Menschen offen steht, für alle Religionen und Weltanschauungen.
Die 9 gilt als Zahl der Vollkommenheit, da sie 3-mal die in vielen Kulturen als göttlich angesehene Zahl 3 enthält. In der Zählung des 10er-Systems ist die 9 die höchste, also vollendete einstellige Zahl.
Und die Zahl 9 bedeutet Einheit, sodass das da auch nochmal dieses Thema Einheit aufgegriffen wird. Einmal in der symbolischen Sprache 9 und auf der anderen Seite in der Form des Baus. Dass alle unter der Kuppel Platz finden und eben sich Gott zuwenden können.
Entstanden ist die Religion der Bahai im 19. Jahrhundert im Iran. Der Stifter des Bahaitums, Bahá'u'lláh, wurde im Iran geboren, lebte dort, wirkte später an verschiedenen Orten im Osmanischen Reich. Im schiitischen Islam warten die Gläubigen auf den verborgenen Imam. Für die Bahai ist diese Erwartung durch Bahá'u'lláh erfüllt. Dieser hatte vor 160 Jahren eine Stimme vernommen, die ihm sagte, dass er der neue Gesandte Gottes sei, mit einer neuen Offenbarung. Nach dem Tode Bahá'u'lláhs, was im Arabischen die Herrlichkeit Gottes heißt, wurde sein Sohn Abdu'l-Bahá Oberhaupt der Gemeinde. Er war von seinem Vater befugt, dessen Schriften auszulegen. Bis heute gilt Abdu'l-Bahá den Bahai als Vorbild. Nicht zuletzt durch sein Wirken kam es zur Ausbreitung des Bahai-Glaubens auch im Westen, bis hin nach Stuttgart. Dort ist die älteste Bahai-Gemeinde Deutschlands im sogenannten Schweizer Haus ansässig. In der ersten Etage dieses Hauses befindet sich neben Bibliothek, Seminar- und Archivräumen ein Gedenkzimmer zu Ehren Abdu'l-Bahás. Amelie Barucha von der Stuttgarter Gemeinde erklärt bei ihrem Rundgang, warum man heutzutage mehr den Sohn des Religionsstifters ehrt.
Bahá'u'lláh als Gottesoffenbarer ist eher ein bisschen distanzierteres Verhältnis. Und er sagt immer, guckt auf Abdu'l-Bahá, wie er gelehrt und gelebt hat. Und er ist unser Vorbild. Und Abdu'l-Bahá war ein unglaublich liebenswürdiger Mensch, der wirklich sein Leben nur gedient hat. Also Abdu'l-Bahá ist auch ein Titel, den er sich selbst gegeben hat, der bedeutet Diener Gottes. Er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und er zeichnet sich einfach durch Liebenswürdigkeit, durch Freundlichkeit, durch all die Tugenden aus. Und er ist auch die Person, die wir auch den Kindern nahe bringen.
1913 besuchte Abdu'l-Bahá das Stuttgarter Haus auf Einladung der Besitzer Friedrich und Annemarie Schweitzer und segnete es. Leider seien die Originalmöbel nicht erhalten geblieben, erklärt Amelie Barucha, während sie das Gedenkzimmer aufschließt. Nur ein einziges Möbelstück habe man vom damaligen Besuch über die Zeit retten können.
Dieses Sofa, das auch schon sehr zerbrechlich ist. Das ist das Sofa, auf dem er saß. Und als er hier war, hat er auch dieses Haus gesegnet. Und viele Bahai kommen eben gerne hierher, um einfach sich zurückzuziehen und zu beten.
Der Bahai-Glaube fußt auf drei Prinzipien. Das Prinzip der Einheit Gottes, das Prinzip der Einheit der Religion und das Prinzip der Einheit der Menschheit. Bahai glauben, dass es nur einen Gott gibt. Es ist also ein monotheistischer Glaube, sagt Amelie Barucha.
Einheit der Religionen ist vielleicht jetzt das Besondere, dass Bahá'u'lláh gelehrt hat, dass sozusagen die Religionen sich nicht widersprechen, sondern dass sie alle von derselben göttlichen Quelle kommen und dass die verschiedenen Gottesoffenbarer in den Religionen auch Sprachrohr des einen Gottes sind.
Bahai lehnen deshalb die Propheten anderer Religionen nicht ab. Ganz im Gegenteil. Bahai, wie die studierte Theaterpädagogin Amelie, erkennen Buddha, Zarathustra, Krishna, Jesus, Mohammed als Religionsstifter an und glauben an die Wahrheit ihrer Sendung.
Und das nennen wir auch fortschreitende Gottesoffenbarung. Das bedeutet, dass sich Gott nicht nur einmal offenbart hat der Menschheit und dann nie wieder, sondern dass er sozusagen immer wieder seine Gottesoffenbarer zu uns schickt, damit sie uns Führung geben und uns mit dem Plan Gottes vertraut machen. Und wir sind eben überzeugt, dass Bahá'u'lláh der Gottesoffenbarer für unsere Zeit ist. Das bedeutet aber nicht, dass er der Letzte ist, sondern wir glauben ihm auch, dass ein neuer Gottesoffenbarer kommen wird, der dann auch wieder sozusagen so ein Update der Religion macht.
Die Bahai sind Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Islam hervorgegangen. Sie sind in ihrem Ursprungsland Iran zwar die größte religiöse Minderheit, Frei praktizieren können sie ihre Religion dennoch nicht. Von Teilen der muslimischen Mehrheit werden sie als Abtrünnige, als politische Gruppe und Sektierer betrachtet und verfolgt. Die rund 5 Millionen Bahai leben auf der ganzen Welt verteilt. Die islamische Prägung der Religion erkennt man noch am Fastenmonat und am täglichen Pflichtgebet, erklärt Karin Dimitriou, Direktorin des Hauses der Andacht im Taunus.
Also für mich ist das Fasten eine wohltuende Sache und es ist eine innere und äußere Reinigung. Also eine geistige Reinigung, indem ich sehr bewusst mich verhalte in dieser Zeit. Ich gehe noch mal bewusster mit dem Glauben um und in der Interaktion mit anderen Menschen. Es ist eine sehr schöne Zeit, die ich als Familie ganz bewusst begehe. Und das ist auch eine Vorbereitung auf das neue Jahr. Denn zum Ende der Fastenzeit beginnen wir als Bahai das neue Jahr mit der Frühjahrstag- und Nachtgleiche.
Der 19-jährige Naim Enayati wuchs in einer Bahai-Familie auf, findet das Wort Pflichtgebet etwas verwirrend. Das Wort impliziert irgendwie auch Last. Dabei sei ein solches Pflichtgebet nur der Ausdruck dafür, dass man als Bahai den Geboten Baha'ullahs folgt.
Und eins dieser Gebote ist eben, dass man täglich im Pflichtgebet sagt, ich bezeuge, oh mein Gott, dass du mich erschaffen hast, dich zu erkennen und anzubeten. Ich bezeuge in diesem Augenblick meine Ohnmacht und deine Macht, meine Armut und dein Reichtum. Es gibt keinen Gott außer dir, dem Helfer in Gefahr, dem Selbstbestehenden. Also mein Verständnis davon ist auch natürlich, dass man sich immer wieder hervorruft, okay, das ist eigentlich mein Sinn im Leben, dass wir das tun, was Gott gefallen könnte. Also dass wir danach handeln, was eigentlich lobenswert ist und so, wie so ein Daily Reminder.
Niklas Krüger-Kling ist, wie er selbst sagt, papierchristlich aufgewachsen. Er wurde getauft und konfirmiert. Darauf beschränkte sich jedoch seine christliche Erziehung. Regelmäßige sonntägliche Gottesdienstbesuche gab es nicht.
Ich hatte schon immer irgendwie so ein Ohr für Religion und ich habe mich auch schon immer in Gotteshäusern wohlgefühlt, auch wenn meine Erziehung das jetzt nicht prinzipiell so hergegeben hätte.
Der 25-Jährige hat sich als Christ wirklich wohlgefühlt, aber...
Es hat mich halt insofern nicht abgeholt, dass ich mich gefragt habe, okay, Religionen gibt es sehr lange, soziale Projekte gibt es sehr lange. Aber warum sieht die Welt so aus, wie sie aussieht, wenn es das alles gibt? Wo ist der Frieden?
Als er ein Praktikum bei einem Bahá'í-inspirierten Verein machte und zum ersten Mal mit der Bahá'í-Religion Kontakt hatte, war er davon sehr angetan. In dem Verein arbeitet man nach dem Grundsatz, jeder Mensch besitzt von Grund auf viele Talente und Fähigkeiten, die durch die Erziehung entdeckt und gefördert werden. In den Bahá'í-Schriften heißt es dazu:
Betrachte den Menschen als ein Bergwerk, reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Nur die Erziehung kann bewirken, dass seine Schätze enthüllt und die Menschheit daraus Nutzen zu ziehen vermag.
Dieses Zitat stammt von Baha'u'llah und inspirierte den Studenten der Kulturanthropologie, sich mit dem Bahá'í-Glauben auseinanderzusetzen.
Dann habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, das ist das Werkzeug, was ich gefunden habe, was von allen Menschen benutzt werden kann, ohne dass man sich für oder gegen etwas entscheiden muss.
Ich anerkenne Baha'u'llah als die Manifestation Gottes unseres Zeitalters und bitte um Aufnahme in die Bahá'í-Gemeinschaft.
Mit diesen Worten bekannte Niklas Krüger-Kling vor 6 Jahren, dass er Baha'u'llahs Lehren folgen will. Da der Bahá'í-Glaube weder Klerus noch Taufe hat, bekundete er das in Deutschland auf einer Erklärungskarte gegenüber einer Bahá'í-Gemeinde und wurde damit Teil der weltweiten Gemeinschaft. Auch Kinder und Jugendliche wie Naim Enayati, der in einer Bahá'í-Familie aufgewachsen ist, sind nicht automatisch von Geburt an Mitglieder der Gemeinde. Auch sie müssen sich im Alter von 15, im Zeitalter der Reife, dazu bekennen. Was bedeutet es dem 19-jährigen Architekturstudenten, Bahá'í zu sein?
Dass man sich bemüht, die Dinge, die Baha'u'llah, also der Gründer der Religion, gesagt hat, denen nachzukommen und das auch zu leben. Was eigentlich wirklich zählt, sind ja die Taten. Man versucht irgendwie hilfsbereit zu sein oder sich zu engagieren. Diese ganzen Themen versuchen umzusetzen. Ja, so verstehe ich das als Bahai praktisch zu leben oder danach zu streben.
Dafür nehmen die jungen Männer auch in Kauf, dass man sich am Morgen und am Abend mit dem Wort Gottes beschäftigen soll oder in den Schriften liest. Eine Herausforderung in einer eng durchgetakteten Zeit, meint Niklas Krüger-Kling.
Aber dann nimmt man sich ein Zitat und man liest dieses eine Zitat und macht sich Gedanken darüber, was bedeutet das. Mittlerweile ist es so, dass mir dieses Gebot geholfen hat, eine ganz andere schreckliche Angewohnheit abzulegen, wie ich finde, nämlich das Gerät hier.
Niklas hebt entschuldigend sein Handy hoch. Das, so der Student, hatte er früher am Morgen als erstes in der Hand und am Abend als letztes. Mittlerweile liegt das Handy nicht mehr neben seinem Bett, sondern ein Buch oder Schriften der Bahai-Religion.
Und dieses Buch ist das erste, was ich morgens in der Hand habe und das letzte, was ich abends in der Hand habe. Und das, was ich morgens lese, begleitet mich durch den Tag. Und das, was ich abends lese, hilft mir, den Tag zu reflektieren.
Die Bahai-Religion kennt weniger Riten, hat aber eine Art Gesetzbuch, in dem die Regeln des Zusammenlebens aufgeführt werden. Amelie Barucha sucht es in der Bibliothek der Stuttgarter Gemeinde heraus. Ihr Blick wandert über die Bücherregale. Dann greift sie entschlossen nach dem Buch und zieht es heraus.
Das ist ein bisschen klein, aber das ist dieses hier. Kitabi Akdas heißt das. Das ist das heiligste Buch.
Das sei das wichtigste Buch für die Bahai. Vergleichbar mit dem Koran oder der Bibel, erklärt Amelie Barucha.
Da sind eigentlich, ist da so alles geregelt, was so Gesetze betrifft. Also wie Menschen zusammenleben sollen, also wirklich auch sowas wie Erbrecht, aber auch so Zwischenmenschliches. Also es geht auch so um die Beziehung immer Mensch zu Gott und Beziehung Mensch zu Mensch. Also was wir nicht haben, ist sowas wie Speisevorschriften oder Kleidungsvorschriften, das gibt's nicht. Aber da steht auch sowas drin, wie zum Beispiel, dass man keine Vorurteile haben soll oder dass üble Nachrede verboten ist, also dass man schlecht über jemanden spricht hinter dessen Rücken, ne, so lästern oder sowas.
In diesem Buch, das vom Religionsstifter selbst verfasst sein soll, werden viele ethische und rituelle Themen behandelt, aber auch die Gemeindeordnung und vieles andere mehr. Auch das sogenannte 19-Tage-Fest wird darin verfügt, das zur religiösen Praxis der Bahai gehört. Die Bahai unterteilen das Jahr in 19 Monate mit jeweils 19 Tagen. Immer zu Beginn eines neuen Monats feiern sie dieses Fest.
Ein 19-Tage-Fest hat drei Teile, einen geistigen, einen beratenden und einen sozialgeselligen Teil. Und im ersten Teil, da beten wir zusammen, da machen wir eine Andacht. Es gibt kein freies Gebet, sondern es gibt nur offenbarte Gebete. Also wir haben Gebete von Baha'u'llah oder von Abdu'l-Bahá. Es wäre auch okay, das Vaterunser zu sprechen, ne, aus anderen Religionen, das ist auch in Ordnung. Und das bereitet jemand aus der Gemeinde vor. Und das kann jeder sein.
Denn Priester oder Pfarrer gibt es nicht. Das widerspricht den Bahai-Vorstellungen von der Gleichheit der Menschen. Die von den Gemeindemitgliedern selbst gestalteten Andachten müssen nicht zwingend im Gemeindehaus stattfinden. Das geht auch zu Hause, in den eigenen vier Wänden.
Sehr schön, dass ihr alle hier seid. Zu unserer Andacht. Wir haben heute das Thema Abdu'l-Bahá ausgewählt. Dann fangen wir mit einem Stück an.
Im vergangenen Jahr, am 28. November, jährte sich zum 100. Mal das Hinscheiden Abdu'l-Bahás. Aus diesem Anlass haben sich 10 Frauen und Männer unterschiedlichen Alters bei Gastgeberin Roja getroffen, um diesen Anlass würdig zu begehen. Die kleine Gruppe beginnt die Andacht mit einem Lied auf Kiswahili. Ein Lied von den Bahai, Glaubensbrüdern und Schwestern aus Ostafrika. In diesem Lied lobpreisen sie Gott, den Befreier von Schwierigkeiten, dem sie alle dienen. Danach spricht Gastgeberin Roja ein kurzes Gebet. Im Kreis herum geht es weiter. Jeder trägt einen Teil bei zum Gelingen der Andacht. Wenn man Gott liebt, so singen die Bahai während ihrer Andacht zum 100. Todestag ihres Vorbildes, dann soll man nicht auf sich selbst achten. Das Lied drücke gut aus, was Abdu'l-Bahá den Bahai ins Stammbuch geschrieben habe, meint Amelie Barucha.
Also Abdu'l-Bahá hat gesagt, man soll einen Bahai an seinen guten Taten erkennen. Also wir wollen eigentlich einen edlen Charakter entwickeln und jeden Tag die Tugenden trainieren. Also sowas wie Gerechtigkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit, Bescheidenheit. Und diese Nächstenliebe, das ist für mich elementar in meinem Leben. Im Bahá'í-Sprachgebrauch sprechen wir von Dienst an der Menschheit. Dass eigentlich das, was ich mache, soll einen positiven Impact haben auf mein Umfeld, auf meine Familie. Natürlich auch auf mich selbst, dass man den anderen sich selbst vorzieht. Also sozusagen, dass man daran Freude entwickelt, wenn man gemeinsam was macht, wenn man nicht egoistisch ist.
Und dann geht es darum, dass man aktiv was für andere macht, dass man ihnen helfen möchte und dass man einfach Nachbarn irgendwie in Gärten hilft oder ins Altersheim geht, mit den alten Leuten spricht. Dass man eben einander hilft und gegenseitig sich unterstützt.
Das hat Bahá'u'lláh gesagt. Jetzt ist halt die Zeit des Tuns und es ist irgendwie bitter nötig und daraus sollen wir unsere positive Kraft ziehen.
Die Bahai glauben nicht an Hölle und Teufel, sondern an das Reich Gottes und das ewige Leben. Wichtig ist ihnen die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Außerdem legen sie großen Wert auf umfassende Bildung.
Also Abdu'l-Bahá hat gesagt, es gibt die Bildung des Herzens, also sowas wie eben die Tugenden, die wir hier üben sollen. Dann gibt es natürlich eine akademische Bildung, also Wissen. Und auch die Erziehung des Körpers, so ein gesunder Lebensstil, Bewegung, Sport, gesunde Ernährung und so. Und ich glaube, diese drei Komponenten machen so den Bahá'í-Bildungsbegriff aus. Und tatsächlich ist aber sozusagen diese Herzensbildung eigentlich die wichtigste, weil was nützt es, wenn ich ein sehr gebildetes Kind habe, das ganz toll ist in Mathematik, aber vielleicht einen schlechten Charakter hat. Und soziale Gerechtigkeit ist auch ein Gesetz von Bahá'u'lláh, also er hat gesagt, diese extreme Armut und Reichtum muss abgeschafft werden. Es sollten nicht Menschen in vollkommener Armut leben und andere Menschen im völligen Überfluss. Bahá'u'lláh sagt auch, dass mit Besitz geht auch Angst einher.
Und dann klammern wir uns daran, bauen Alarmanlagen um unser Haus, grenzen uns ab, erklärt die 35-Jährige die Worte des Religionsstifters. So abgeschottet kann man aber die Einheit der Menschheit nicht erzielen, sich nicht für eine bessere Welt einsetzen und die Schöpfung bewahren.
Ich glaube schon, dass die Menschheit verstehen muss, dass wir alle eins sind. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für unsere Zeit. Die Menschheit ist eins. Wir sind schon eins. Das ist eigentlich eine Wahrheit, die wir eigentlich akzeptieren müssen und die wir dann eigentlich auch umsetzen müssen. Wir sind alle sozusagen wie die Glieder eines Körpers. Und wenn es dem Fuß nicht gut geht, dann geht es dem ganzen Menschen nicht gut. Ne? Also so, dass das uns nicht egal ist. Und das, finde ich, ist vielleicht das Wichtigste, das wir jetzt verstehen müssen, dass diese ganzen menschgemachten Grenzen uns nicht weiterführen. Also das merken wir ja, dass das nicht mehr funktioniert. Der Klimawandel macht nirgends Halt.
Für Bahá'u'lláh, den Gründer des Bahá'í-Glaubens, sind Religion und Wissenschaft keine Konkurrenten, sondern gehen Hand in Hand, erklärt Karin Dimitriou vom Haus der Andacht in Hofheim. Man soll alles nutzen, um die Schöpfung zu bewahren und damit auch die Menschheit, die in dieser Schöpfung als eine Gemeinschaft angelegt sei. Dieses Bewusstsein muss sich noch viel stärker etablieren. Und das fängt im Kleinen vor der eigenen Haustür an, meint die 69-Jährige.
Am Haus der Andacht verwenden wir keine Pestizide, um das Gelände in Schuss zu halten, sage ich mal. Das ist einfach nur händische Arbeit, sehr viel aufwendiger, als irgendetwas auszustreuen auf diesem großen Gelände. Wir nutzen Strom aus erneuerbaren Energien. Wie verhalte ich mich in Bezug auf die Umwelt? Was versuchen die Bahai dazu beizutragen? Was kann ich als Bahai beitragen, dass die Pandemie eingedämmt wird? Da fängt es ja an. Also bewusst zu überlegen, was ist mein Beitrag, die Schöpfung zu bewahren? Wie kann es den anderen Menschen in anderen Gesellschaften besser gehen?